Ich habe meine ganze Zeit beim TSV Dachau eigentlich nur auf dem Feld gespielt. Meistens auf der Mitteposition, Spiellenker, dann irgendwann auch am Kreis, körperlich auch ein bisschen geschuldet, ne? Und bin dann, glaube ich, zur C-Jugend dann ins Tor gewechselt tatsächlich. Wenn man den Ball hält, ne, ist man der Geiste. Und wenn nicht, dann denkt man sich auch, scheiße, warum habe ich den Ball nicht gehalten? Ich glaube, das ist immer so ein 50-50-Ding, solche Situationen. Deswegen dachte ich mir schon, krass, dass mich so ein Verein wie jetzt der Bergische HC zum Beispiel überhaupt, er möchte auch nur mit den Leuten, die man so ein bisschen im Fernsehen gesehen hat, eigentlich davor zusammen trainieren. Das war natürlich schon was Neues oder auch was Besonderes. Auf jeden Fall ein, zwei Mal kneifen musste ich mich. Da, als ich am Anfang kam und dann erste, da war das Gesprächsthema in der Kabine, war das erste Jahr, spielt Schamal eigentlich Fußball? Und dann haben die Ersten schon übers Überlegen angefangen, ob sie denn noch überhaupt trainieren können ohne Fußball. Ja. Erstes Bundesliga-Training und dann dachte ich mir, oh, wo bin ich denn?
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.
Lauter, lauter, leiser.
Genau, dann leiser. Hast du jetzt hier den Unterschied.
Ja. Dann höre ich mich selbst, wenn ich sozusagen, auf gar keinen Fall.
Genau, deshalb, wenn man es nicht gewöhnt ist, dann...
Aber es ist nicht schlecht, sich selbst zu hören.
Ist nicht schlecht?
Ja, ich glaube nicht.
Endlich hört einmal jemand zu. Und zwar man sich selbst. So, gab es eigentlich Neues von deiner Mutter, Tom? Ich habe vergessen zu fragen beim letzten Mal. Hat sie sich nochmal gemeldet?
Sie war erstaunt, erwähnt worden zu sein.
Okay,
ja.
Grüße.
Aber ansonsten, nein. Ansonsten.
Wie sagt man das in so einem hippen Podcast? Grüße gehen raus.
Echt?
Grüße gehen raus an deine Mutter.
Okay, wusste ich gar nicht. Ist das so?
Sagt man so, ja, Influencersprache.
Okay. Grüße. Es gibt übrigens Neues von Seppel. Hast du mitgekriegt?
Dem neuen DHB-Pokalsieger meinst du,
genau.
Oder?
Hätte ja sein können, dass es an dir vorbeigeht hier beim Radio.
Entschuldigung.
Ich meine, du bist ja im Büro festgewachsen, da weiß man nie so genau. Ne?
Hallo und herzlich willkommen zum BRC-Podcast der Löwenzeit. Es ist Montag, der 17. April. Wir freuen uns auf eine neue Folge und auf einen Gast, den man ja auch noch als einen der Neuen beim BRC bezeichnen darf. Wir freuen uns, dass Luis Oberosler, Osler, was ist die korrekte?
Oberosler.
Oberosler, also mit langem ja. O. Okay. Ja, was Österreich damit zu tun hat, mit seiner Familie, seinem Stammbaum und so weiter, das werden wir nachher noch klären in dieser Folge. Zusammen mit, verdrehe nicht die Augen jetzt schon. Das Ding läuft gerade mal 2 Minuten und du verdrehst schon wieder die Augen.
Nichts gemacht.
Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts.
Guten Tag zusammen.
Mein Name ist Thorsten Karitz von Radio RSG. Ja, Luis Oberosler, die Nummer 3 sozusagen im Tor des BHC mit der Trikotnummer 16, im Sommer gekommen, mit vielen Baustellen noch nebenbei, spielt unter anderem noch nebenbei in Opladen, gekommen aus dem Süden der Republik, ist allerdings auch österreichischer Junior-National-Torhüter. Wie das alles zusammenpasst, werden wir nachher mal entwuseln. Die Löwenzeit ist der BRC-Podcast. Dennoch, Tom, unter Löwen, du hast es schon angedeutet, können wir, glaube ich, an dieser Stelle, dürfen wir beim Rückblick aufs Wochenende gratulieren dem ehemaligen BRC-Löwen-Coach Sebastian Seppel-Hinze, der in einem durchaus dramatischen, spannenden Finale des Final Four mit seinen Rhein-Neckar-Löwen den DHB-Pokal gewonnen hat.
Ja, ich habe es natürlich auch live gesehen, live am TV gesehen. Tickets müssen übrigens enorm teuer gewesen sein, habe ich jetzt von verschiedenen Seiten schon erfahren. Selbst Christopher Rudek, der vermutlich am Tag, was wird er so am Tag verdienen, 3.000 Euro, ja, hat sich das Ticket nicht leisten wollen.
Ah, okay.
Also weil es wirklich, wirklich teuer war. Und ich war, wie gesagt, am TV live dabei. Es war, ich nehme an, eine grandiose Atmosphäre. Das kommt ja nie am Fernsehschirm dann ganz so rüber. Aber klar, ich habe es ihm auch voll gegönnt. Ne? Und dann war es dann noch so ein Drama am Ende der regulären Spielzeit. Dann habe ich dann auch gedacht, okay, jetzt macht halt der Smits den entscheidenden 7 Meter rein und der Magdeburg gewinnt eben doch noch. 7 Meter gehalten. In der Verlängerung dachte ich, jetzt haben die Rhein-Neckar-Löwen es sicher. Dann gleicht Magdeburg es noch aus, völlig verrückt. Und dann, ja, viel schöner kann man sich das ja nicht wünschen, dann im 7 Meter werfen, dann als Sieger vom Feld zu gehen. Bitter für Magdeburg, tut uns allen leid.
Hast du es auch verfolgt, das Final Four?
Tatsächlich, ich habe alle Spiele bis auf Lemgo gegen wen haben die im Halbfinale gespielt, Lemgo?
Gegen Magdeburg.
Ja, gegen Magdeburg, genau. Ja. Habe ich tatsächlich alle Spiele gesehen. Ich glaube, war auch ein tolles Event. Habe auch einige Freunde, die dort waren, meinen, die Stimmung war richtig, richtig, richtig geil. Und wie das Finale natürlich dann verläuft, ist natürlich, kann man gar nicht besser schreiben eigentlich.
Oder wie erlebt man das als Torhüter nochmal anders, wenn es dann genau auf die Position am Ende dann ankommt? Denkt man, das möchte ich nie erleben oder verdammt, warum stehe ich da jetzt nicht?
Ich glaube, niemand habe ich mir, ich war da selber, ich konnte gar nicht mehr richtig sitzen. Ich war selber so ein bisschen nervös irgendwie, weil also ich dachte mir, eigentlich war ich sicher, nachdem Smith da hingegangen ist, der macht das Ding wieder rein. Und dann ist das, dass das natürlich dann so läuft, ist natürlich unglaublich. Und ob man, glaube ich, selber mal, ich glaube, das ist ganz selten, dass man mal in so eine Situation kommt, glaube ich. Und natürlich, glaube ich, wenn man den Ball hält, ne, ist man der Geiste. Und wenn nicht, dann denkt man sich auch, scheiße, warum habe ich den Ball nicht gehalten? Ich glaube, das ist immer so ein 50-50-Ding, solche Situationen.
Hast du denn zu den Rhein-Neckar-Löwen gehalten oder zu Magdeburg?
Oh, ich eher, glaube ich, zu den Rhein-Neckar-Löwen, weil ich auch ein, zwei Spieler läufig kenne, sage ich mal. Und mit denen mal kurz im Gespräch war, aber auch nicht wirklich.
Also im entscheidenden Paraden machen hat... Louis ist schon Erfahrung, Thorsten.
Definitiv. Hat ja gegen Flensburg, ne, in einem, aus persönlicher Sicht, oder was meinst du jetzt?
Nee, ich habe mich auf Flensburg angespielt, das war ja keine, das muss, so ehrlich muss man sein, bei Flensburg, da war Rückstand zur Pause, gefühlte 17 Tore schon und da waren es jetzt nicht mehr die entscheidenden Paraden. Ich meinte tatsächlich in der dritten Liga, TuS 82 Opladen, da war das Derby gegen Longerich, was da immer, das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel für beide Vereine und das war unentschieden, nee, Quatsch, ein Tor vor für Opladen und dann war ein Feierabschluss, weiß gar nicht, war es ein TG, also was ähnliches.
Ich glaube, ein Gegenstoß tatsächlich.
Ja, ein Gegenstoß, den er dann hält und damit eben bleibt Opladen Liga, sonst wäre es unentschieden gewesen. Also es war wahrscheinlich der größte Moment der Saison, würde ich jetzt raten.
Ja, sicherlich war das einer, so ein besonderer Moment, sage ich mal. Vor allem halt, das Derby wird in Opladen schon sehr zelebriert, glaube ich. Das ist schon ein sehr wichtiges Spiel. Und auch für die Tabelle war das auch wirklich noch ein wichtiges Spiel. Dadurch konnte man auch den siebten Platz noch sichern. Und das war natürlich auch ein wirklich geiler Moment auch. Ja.
Luis, hast du noch Fragen an Tom? Das ist jetzt nicht das eigentliche Format. Was möchtest du von Tom über dich wissen?
Jetzt bin ich unvorbereitet, so Mist.
Rudelfunk.
Luis Oberursler, heute bei uns zu Gast im BRC-Podcast. Robben wir uns langsam ran. Luis, einziger Vorname oder hast du noch mehr davon?
Einziger Vorname.
Einziger Vorname. 20 Jahre?
20 Jahre.
Genau, September 2002 geboren. Wo bist du denn geboren genau?
Ich bin in München geboren. Okay. Also genau in Dachau, wenn man genau sein möchte. Das ist ein kleines Städtchen neben München und bin da auch aufgewachsen.
Aber hast zwei Staatsbürgerschaften, eine auf jeden Fall auch die österreichische.
Ich habe die deutsche und seit 2 Jahren habe ich auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Mein Vater ist Österreicher, also mein Opa ist auch in Österreich geboren und mein Vater ist auch ein bisschen in Österreich aufgewachsen und dadurch kam halt so ein bisschen die Connection zu Österreich.
Aber das heißt, du hast deine komplette Kindheit, Jugend ausschließlich in und bei München, Dachau und Co. verbracht.
Im schönen Bayern, ja.
Im schönen Bayern. Der Oberursler Luis ist bei uns heute in der Löwenzeit.
Ja, ja. Und alle Klischees werden erfüllt. Er ist sogar Bayern-München-Fan.
Ah, auch das.
Um die Frage direkt zu beantworten.
Das liefert natürlich mal
Spannend. Der geilste Club der Welt, ne?
Ja, wir kommen dann auf die Trainerdiskussion später vielleicht nochmal zu sprechen.
Können ja ihre Ziele noch erreichen.
Naja.
Stell dir das mal vor, am Ende der Saison hat Bayern keinen Titel.
Also so weit wollen wir jetzt mal nicht gehen. Ne?
Dortmund stellt sich ja auch wirklich dämlich an. Oder war das nicht 97. Minute oder so?
Also mich hat es gefreut so ein bisschen, muss ich sagen.
Ja, aber bitte.
Nein, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Echt?
Ich muss sagen, nach dem 1-1 da in Bayern war ich schon so ein bisschen, als ich das gesehen habe, ein bisschen schlecht gelaunt. Aber nachdem dann das Dortmund von 3-3 war ja dann auch wieder in Ordnung. Mhm. Ich schaffe es ja nicht, dann irgendwie vorbeizuziehen.
Ja, am Ende gibt das so eine 5-Minuten-Meisterschaft wie damals bei Schalke. So, ja. Irgendwie sowas. Bayern kommen immer irgendwie glücklich noch durch.
Zurück zu Luis. Also in Dachau groß geworden, da glaube ich auch dein Heimat. Verein TSV Dachau?
Der TSV Dachau 1865.
Das, so viel Zeit muss sein. So, da hast du mit Handball angefangen, aber nicht direkt als Torhüter, glaube ich.
Nee, also ich habe angefangen, da war ich glaube ich 3 oder 4 Jahre alt. Da ist es ja auch dann eher noch so ein bisschen Kinderturnen oder wie man das dann auch betiteln möchte. Genau, da habe ich angefangen dann eher auf dem Feld auch tatsächlich auch ziemlich lange dann. Ich habe meine ganze Zeit beim TSV Dachau eigentlich nur auf dem Feld gespielt. Meistens auf der Mitteposition, Spiellenker, dann irgendwann auch am Kreis, körperlich auch ein bisschen geschuldet. Ne? Und bin dann, glaube ich, zur C-Jugend dann ins Tor gewechselt tatsächlich. Oder nach der C-Jugend.
Hat man entdeckt, dass du da doch besser aufgehoben bist? Hast du dich da auf einmal wohler gefühlt? Trägst also du lieber lange Hosen beim Spielen?
Nein, ich habe tatsächlich mal 1-2 Spiele in der D-Jugend, ich weiß nicht, wie alt man da ist, glaube ich 10 Jahre oder so, habe ich mal im Tor gemacht. Und ich bin dann in Bayern ist das so aufgebaut, da geht man zu so einem Auswahltraining, sag ich mal. Ich war schon gar nicht mal schlecht in der Liga, wo ich gespielt habe, auf der Mitte. Und dann bin ich halt zu diesem Auswahltraining, das nennt man dann in Altbayern-Auswahl, war das dann sozusagen. Hab dann aber, sag ich mal, nach dem Aufwärmen schon relativ schnell gemerkt, dass das auf dem Spielfeld eher schwierig ist. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir in der Auswahl nur einen Torhüter. Und ja, dann hat der Trainer mal so rumgefragt, ja, wer war denn schon im Tor, wer könnte sich das denn vorstellen, heute noch ins Tor zu gehen sozusagen. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, ich war schon mal im Tor, habe das gar nicht schlecht gemacht, ich kann das mal versuchen auf jeden Fall. Und dann habe ich mich da in kurzer Hose, kurzen T-Shirt, habe ich mich dann bei der Auswahl ins Tor gestellt. Und ich glaube, nach, glaube ich, schon 25 Minuten kam dann der Auswahltrainer zu mir und meinte, ja, bis September habe ich Eierschutz und lange Hose zu besorgen und ich gehe bei der Auswahl ins Tor. Und dann habe ich das ein Jahr so parallel, sage ich mal, immer noch gemacht, Feldspieler beim TSV Dachau und dann im Tor. Und dann hat sich nach dem Jahr so ein bisschen die Mannschaft aufgelöst beim TSV Dachau. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt probiere ich es mal im Tor bei einem bisschen höherklassigen Verein.
Es ist ja schon interessant, ne? Man geht zu einem Auswahlteam und dann, aber auf eine ungewohnte Position halt. Ne?
einfach schön. In Bayern ist das so, ja. Geht ins Tor.
Also kann ich mir gar nicht vorstellen. Es war dann C-Jugend ist ja schon ein bisschen ambitionierter. Da wird ja zumindest, gut,
also deutscher
Meisterschaft wird nicht ausgespielt, aber Niederrheinmeister und westdeutscher Meister und so wird ja gespielt. Bei euch dann Bayernmeister wahrscheinlich.
Genau, also das ist tatsächlich, aber ich habe damals noch nicht ambitioniert gespielt. Ich glaube tatsächlich, die Saison davor, wir haben in der vorletzten Spielklasse gespielt oder letzten Spielklasse und wir haben, glaube ich, in der ganzen Saison 2 Spiele gewonnen. Und ein Spiel davon weiß ich noch ganz genau, da haben wir mit einem haben wir gegen einen Verein, der wurde Dritter am Schluss und die waren in Unterzahl, aber wir haben Vollzahl gespielt und haben mit einem gewonnen. Ne? Das war der erste Sieg der Saison. Das war schon ein Erfolgserlebnis.
Aber da warst du ja im Feld.
Da war ich im Feld gewesen,
siehste, ja. Wenn du im Tor gewesen wärst, hättet ihr wahrscheinlich nicht 2-20, ja, sondern 20-2 gehabt.
Das kann man natürlich im Nachhinein nicht so leicht sagen, aber man hatte natürlich, das war so ein Dorfverein, wir hatten einen Torhüter, der konnte nicht auf dem Feld spielen, der hatte so ein bisschen Probleme mit dem Laufen, sag ich mal, und da war, das Feld war einfach nicht möglich und dadurch konnte ich auch gar nicht ins Tor, weil wir waren 9 Leute, 8 Leute, wahrscheinlich noch 4, 5 links, rechts und rechts außen, die auch im Kreis Hamburg spielen angefangen haben, da musste man dann sozusagen auf der Mitte spielen, wenn man schon ein bisschen länger Hamburg spielt.
Jedenfalls war die Entwicklung dann ja rasend, du bist gegangen, wohin? Von dort?
Zum TSV Allach 09.
Da warst du dann im Tor und von da an ging es ja eigentlich nur bergauf mit der sportlichen Karriere, ne?
Ja, eigentlich schon. Also ich bin dann, wie gesagt, glaube ich, nach der C-Jugend nach Allach gegangen. Hab dann, glaube ich, in meinem ersten Jahr auch direkt dann in der Bayernliga, wie du sagst, um die Bayerische Meisterschaft da gespielt. Seitdem ging es eigentlich nur noch bergauf. Hab dann auch relativ schnell, muss man sagen, dann auch in der Bayern-Auswahl gespielt. Hab dann diesen, wie nennt man das jetzt, Deutschlandcup, glaube ich, gespielt. Genau, und dann haben wir ja in Allach zum ersten Mal versucht, die Jugendbundesliga-Quali sozusagen und haben wir die auch relativ souverän dann eigentlich auch geschafft und haben in der ersten Saison tatsächlich dann auch, sind glaube ich nur einen Punkt hinter den Rhein-Neckar-Löwen damals mit, zum Beispiel auch David Spät, haben mit einem Tor, glaube ich, bei den Rhein-Neckar-Löwen verloren. Ja, und lief eigentlich dann alles soweit sehr gut.
David Spät, einer der Helden des Pokaldramas.
Fürstenfeldbruck war dann, glaube ich, eine weitere sportliche Station noch, bevor es dann hier zum BRC ging, ne?
Genau, also zu Fürstenfeldbruck bin ich dann in meinem ersten Jahr A-Jugend in Kontakt gekommen, so ein bisschen über Trainer tatsächlich. Unser A-Jugendtrainer war befreundet mit dem Drittligatrainer Martin Mild aus Fürstenfeldbruck. Genau, und da habe ich dann schon vor Corona mal so ein bisschen mittrainiert. Und dann kam ja diese Corona-Pause, wo dann Fürstenfeldbruck sozusagen aufgestiegen ist in die zweite Liga. Genau, und das Jahr darauf war ich dann eigentlich dann auch per Zweitspielrecht, wie das jetzt auch sozusagen ist, damals aber von A zur dritten Liga bei Fürstenfeldbruck. Und das Jahr drauf bin ich dann komplett dorthin gewechselt, nach der Jugend.
Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal auch wegen der Geschichte österreichische Junioren-Nationalmannschaft nachfragen. Also das heißt, bist du so ein Fall, wo dann Österreich an dir gegraben hat, so nach dem Motto, wir hätten da was für dich oder wie lief das?
Ja, also ich hatte, ich hatte immer mal wieder so ein bisschen sporadischen Kontakt zu den Jugendnationaltrainern in Deutschland. Aber auch nie, dass ich da bei einem Lehrgang dabei gewesen wäre oder sowas. Und dann hatte ich, glaube ich, über einen Befreundeten, der den sportlichen Leiter in Österreich kannte, mal nachgefragt, wie denn die Torsituation so in der Jugendnationalmannschaft dort ist. Genau, und die hatten dann sich ein paar Videos von mir angeguckt, in Fürstenfeldbruck damals, glaube ich, war es dann, oder in Allach, glaube ich, noch, und waren dann relativ schnell auch, dass sie mich zum Lehrgang einladen wollen, durfte mir das dann dort mal angucken. Ich habe da noch nicht fest zugesagt, aber ich wollte es mir angucken auf jeden Fall. Und habe da, glaube ich, sehr positiv bin ich da auch aufgefallen. Beziehungsweise ich hatte auch einen Torwarttrainer, Luka Marinovic. Ein Bruder hat lange bei Wetzlar gespielt, mit dem ich da sehr gut in den 2 Wochen, wo ich da auf dem Lehrgang war, gearbeitet hatte. Und das mir auch sehr Spaß gemacht hat. Das war auch so das erste Mal so richtig Torwarttraining für mich. Genau, und dann ging das auch relativ flott, dass ich dann fester Bestandteil von der Nationalmannschaft war.
Die ganze Entwicklung, dass dann auch von Fürstenfeldbruck dann eben zum Bergischen HC ging, wenn auch eben als dritter Torhüter, war ja klar, dass du jetzt da nicht direkt von Anfang an irgendwie viele Bundesligaspiele machst, aber musst du dich da manchmal auch kneifen, weil das ist ja schon ungewöhnlich. Also wenn man in der C-Jugend erst auf seine angestammte Handballposition kommt, andere fangen mit 8 Jahren an oder so ambitioniert, irgendwie schon ein bisschen leistungsorientierter Handball zu spielen.
Ja, also natürlich war das so, dieser Schritt von Fürstenbruck hierher war schon echt, also dachte ich mir so am Anfang, als ich da so überlegt habe, boah, jetzt ziehe ich jetzt einfach von zu Hause, keine Ahnung, 500 Kilometer weg. Das war schon, also am Anfang dachte ich mir schon krass, dass mich so ein Verein wie jetzt der Bergische HC zum Beispiel überhaupt möchte, auch jetzt als dritter Torhüter zum Beispiel. Und seitdem natürlich am Anfang war es so ein bisschen, nur mit den Leuten, die man so ein bisschen im Fernsehen gesehen hat, eigentlich davor zusammen trainieren. Das war natürlich schon was Neues oder auch was Besonderes. Und ja, schon auf jeden Fall ein, zwei Mal kneifen musste ich mich.
Und du bist ja dann quasi Mitgründer des Farmteams vom BRC. Du hast 82 Opladen als Farmteam vom BRC. Das ist ja eher,
das ist ja, das war ein neuer Begriff.
Naja, ne, das ist ja, du bist der erste Spieler. Es kommen ja jetzt noch mehrere. Mhm. Also mal mindestens einer kommt ja noch hinzu. Mhm. Aber das ist dann für dich quasi, war das für dich elementarer Bestandteil dieses Deals? Also wolltest du das unbedingt oder wärst du auch als dritter Torhüter gekommen, sag ich mal, ohne Zweitspielrecht irgendwo anders?
Tatsächlich war das immer nur von mir aus auch so gesagt, aber auch vom BRC so vermittelt, dass man dieses Zweitspielrecht haben möchte in die dritte Liga. Weil ich, wie gesagt, dadurch, dass ich für Fürstenbruck jetzt schon 2 Jahre dritte Liga beziehungsweise ein Jahr so ein bisschen zweite Liga gespielt habe, einfach gesagt habe, dass ich gern dieses Niveau hätte. Und ich glaube, dass es auch meiner Entwicklung gut tut, dieses Niveau. Und dass die Nordrhein-Liga einfach nicht das Niveau von der dritten Liga hatte. Und deswegen war tatsächlich schon ein Punkt, ein großer Punkt, ein großer Pluspunkt auch beim BRC, dass es dieses Zweitspielrecht gibt, ja.
Dein Tagesablauf ist dann so, du trainierst wirklich mit beiden Mannschaften, wenn sie denn Training haben, beide?
Im Moment ist es ein bisschen entspannter, weil der Oberopladen ist gerade ein bisschen in Sommerpause, sag ich mal. Aber so eine normale Trainingswoche ist eigentlich, dass ich täglich 2-mal trainiere. Beziehungsweise 8-mal Handball trainiere und 2-mal Athletik, das meist dann aber selbstständig.
Wird nicht monoton?
Ja, man hat ja auch genug Freizeit währenddessen. Ne? Also ich glaube, da gäbe es schon deutlich Schlimmeres. Also wenn ich so überlege an die eine Zweitliga-Saison bei Fürstenbruck, wo ich dann noch währenddessen 40 Stunden gearbeitet habe und jeden Abend zum Training und am Wochenende dann wieder nach Dresden gefahren bin oder sowas, ist es im Moment noch vollkommen in Ordnung.
Und das glaube ich auch nicht in irgendeinem Bürojob, sondern?
Als Erzieher. Ich habe eine Erzieherausbildung, beziehungsweise eine Kinderpflegeausbildung, habe die Erzieherausbildung angefangen.
Also das heißt auch in einer Kita gearbeitet oder in einer Betreuungseinrichtung?
Genau, in einer Behinderteneinrichtung. Ja.
Also wenn es nicht läuft mit dem Handballjob in Solingen, kriegst du immer.
Dann hatten wir nicht letztens schon mal das Thema Betriebskita beim BHC.
Ja.
Das wäre auch vielleicht.
Ja. Ich glaube, wäre eine Aufgabe für den Thomas, oder?
Das wäre noch was für dich. Für mich.
Wenn ihr darüber schon redet.
Ich bin mit einem Kind schon überfordert.
Ja gut, dann nicht.
Ein Kumpel von mir sagt, ein Kind ist wie Urlaub, der hat 3. Und ich sag, nee, auf keinen Fall, du.
Das ist eine spannende Gelegenheit, über die Kinder dann in Infos zu kommen, ne? Die Kinder jeden Tag auszuquetschen.
Was hat der Papa denn zu Hause erzählt?
Ja. Hat er noch Vertrag?
Ja. Zieht ihr bald um? Auf jeden Fall, in dein Job-Persönlichkeitsprofil könnte man definitiv Multitasking-Fähigkeit vorne mit eintragen, oder? Also zwischen zwei Mannschaften, zwischen verschiedenen Positionen, zwischen verschiedenen Ländern. Es gibt ja so Leute, die sagen, hey, ich mache eine Sache, darauf fokussiere ich mich und alles andere wird mir zu stressig. Du scheinst da sehr belastbar zu sein.
Wenn man das als Multitasking hinstellen möchte, dann kann man mich als Multitasking tatsächlich hinstellen, ja.
Also das würdest du jetzt nicht generell aufs komplette Leben übertragen?
Oder? Nee, auf gar keinen Fall. Ich bin auch der erste Mensch, der, wenn er aufs Handy guckt, nur noch mit ja und okay antwortet, was meine Mutter schon öfters mal ein bisschen sauer gemacht hat. Oder wenn ich telefoniere, kann ich währenddessen auch nichts anderes machen. Also da würde ich mich eher nicht als Multitasking-fähig beschreiben.
Okay. Mutti schickt Sprachnachrichten oder Textnachrichten? Oder?
Ach, wir telefonieren immer mal wieder. Keinen bestimmten zeitlichen Abkommen.
Sie bittet um Audienz.
Das ist ja jetzt auch, ne? so ein Klassiker, kriegst irgendwie so 2 Minuten Sprachnachrichten und antwortest mit okay.
So. Ja, das könnte ich schon auch sein. Sprachnachrichten mache ich jetzt nicht so gerne.
Löwenzeit.
Andere Geschichte noch. Du hast ja während dieser ganzen Entwicklungsphase hierhin, bis in die erste Bundesliga sozusagen, auch, glaube ich, ordentlich Kilos verloren, ne?
Ja, genau. Also ich könnte euch jetzt das Foto zeigen, aber das sieht man natürlich in dem Podcast nicht. Ich glaube, Maximalgewicht waren mal 128 Kilo, glaube ich, im ersten A-Jugendjahr war das. Da kam davor, weil ich, sag ich mal, länger, es war meine einzig schwere Verletzung, sag ich mal, war ich 4-5 Monate raus. Und ich war jetzt nie so wirklich dünn. Ich war schon eher ein bisschen fester. Und dann kam die 5-monatige Verletzung und irgendwie hatte ich da in der Zeit nicht so die Motivation. Und dann hat sich das so ein bisschen dahin gezogen, ne? Über die Sommervorbereitung und so weiter. Und irgendwann, glaube ich, hat sich das ein Jahr hingezogen. Und dann im nächsten Sommer habe ich mich auf die Waage gestellt und gesehen, 128 auf 1,97. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt muss ich irgendwas ändern. Habe dann von einem Mannschaftskollegen, einem Vater, der ist so ein bisschen Ernährungswissenschaftler, mal gefragt, so, ja, was könnte man denn machen? Der hat dann erstmal ein bisschen gelacht und hat mich halt gefragt, ob ich das ernst meine. Oder dann würde er mir einen Plan schreiben, weil ich da vorher schon eher bekannt war dafür, dass ich mal ein paar Gummibärchen esse oder mal eine Pizza oder so. Und meinte ich, ja, nee, ich möchte was ändern. Und dann hat er mir auch geholfen, von Philipp Labatsch, Mannschaftskollegen damals von mir aus Allach, der jetzt auch im Fürstenburg spielt, hat mir da geholfen. Und dann habe ich ja ein bisschen auch, vor allem auf Weizen und sowas verzichtet. Ja, und habe dann in dem Sommer, glaube ich, gute 15 bis 20 Kilo abgenommen.
Als Bayer auf Weizen verzichten.
Ich wollte gerade fragen, ja, welche
Bier
Art von
nicht,
Weizen?
Bier nicht, essbares Weizen.
Okay. So.
Ja, Bier zählt ja nicht als Weizen in Bayern.
Wie viel hast du jetzt auf der Waage? Indiskret jetzt natürlich.
Ich
aber.
Glaube so, bei, ja, so 108, 109. Okay. So, also
haben wir schon mal 15.
Ja, genau 20, glaube ich, sind es jetzt im Moment. Aber natürlich muss man jetzt natürlich dazu sagen, dadurch, dass ich jetzt Krafttraining hier wirklich im regelmäßigen Abstand auch wirklich viel für meine Verhältnisse mache im Vergleich zu davor, ist natürlich auch einiges an Muskelmasse, glaube ich, jetzt über seit Juli jetzt auch dazugekommen, glaube ich.
Ja, natürlich. Ja. Also, das spricht ja keiner ab. Aber grundsätzlich, was ist denn das Idealgewicht eigentlich für dich als Torhüter mit 1,97? Gibt es da irgendwie so einen Body Mass Index der Handballer?
Ja, also mir wurde dazu noch nichts gesagt.
Okay, gut. Aber beweglich bist du, läuft
so,
alles.
Ja, soweit.
Hattest du oder hast du jemanden, wo du sagst, das ist Idol-Vorbild für dich in deiner Position?
Apat Sterwik. Ganz klar, ich glaube, ich habe mir zu dem Highlights angeguckt bis zum geht nicht mehr. Habe mir auch viele Bewegungen von ihm tatsächlich abgeguckt. Ist für mich einer der größten Torhüter, die es je gab.
Vielleicht für die mit dem Namen nicht sofort was anfangen können, erzählst du ein bisschen über
ja,
ihn?
Ja, Torhüter ist, glaube ich, jetzt gerade Torwarttrainer bei West Brem und war jahrelang spanische Nationalmannschaft für Barcelona, für Wader dann zu dem Zeitpunkt, wo ich dann Handball gucken so wirklich angefangen habe, war es dann Wader. Und es war am Schluss dann auch bei West Brem gewesen. Also wirklich überragend heute.
Kommen wir in die Abteilung der gefährlichen Fragen. was haben dir deine beiden großen Brüder sozusagen beim BRC, Christopher Rudek und Peter Johannessen, beibringen können? Was lernst du aus der Zusammenarbeit mit den beiden?
Also natürlich zum einen, wie sie im Tor stehen, natürlich vor allem am Anfang. Ich habe immer noch relativ wenig Technik, glaube ich, aber am Anfang war es natürlich extrem dadurch, dass ich nie so wirklich richtig Torwarttraining hatte. Und da sind es natürlich viele Bewegungen oder wie so ein Bewegungsablauf zum Beispiel ist oder Stellungsspiel. Man hat viele Fragen, wie sie sich auf zum Beispiel auch im Video, wie bereiten die sich auf einen Schuss von außen vor oder aus dem Rückraum, auf was achten sie, wie funktioniert das mit dem Blockspiel. Und jetzt sind es oftmals auch noch so Sachen wie, ich springe sehr gerne. Also ich, trotz meiner Größe springe ich sehr gerne. Und ist manchmal natürlich total überflüssig, weil ich dadurch dem Schützen natürlich die Chance gebe, mir einfach durch die Füße zu schießen sozusagen. Und natürlich, da geben sie immer kleine Tipps. Oder wenn ich wieder oft Situation auch beim Einwerfen bremst ich dann Rudi so ein bisschen aus, weil ich dann oft mal so ein bisschen versuche, zu genauso schnell zu sein wie die beiden, aber natürlich, dass dann technisch oftmals nicht so gut aussieht. Und da sagt er mir ein bisschen langsamer, dann mache ich wieder ein bisschen langsamer. Und so läuft das dann ja. Hab extrem viel von den beiden gelernt, ja. Oder lerne immer noch, besser gesagt.
Du bist aber ja, wenn ich das, wir hatten letztes Mal Elias Scholtes hier als Studiogast bei uns, wo wir ausführlich über das Thema Auszug aus dem Hotel Mama und Papa gesprochen haben. Deine Situation ist eine ähnliche, ne? Also das ist jetzt auch deine erste eigene Bude hier in Solingen, oder?
Ja, genau. Davor habe ich noch, also ich hatte in München natürlich überlegt auszuziehen, aber durch das dann relativ schnell klar war, dass ich hierher komme, hat sich das nicht wirklich gelohnt. Ja, aber am Anfang schon ein bisschen komisch. Ich habe das auch mal zu meinen Eltern gesagt. Also ganz, die ersten 2 Monate waren so ein bisschen, bin ich jetzt zu Hause oder bin ich wie so auf so einem Lehrgang, ja? Und irgendwann, glaube ich, habe ich mich dann so gegen September so ein bisschen eingelebt, glaube ich. Und dann hat sich das so wirklich so ein bisschen nach zu Hause angefühlt, auch wenn man natürlich dann so ein bisschen natürlich das Wäschewaschen, Geschirrspüler, Müll runterbringen, das ist auch immer so ein Punkt. Natürlich am Anfang ein bisschen eigen war. Man hatte seine eigene Technik. Wurde sich auch von meinen Eltern, als sie zu Besuch war, sehr aufgeregt, dass ich weiß und schwarz zusammengewaschen habe. Und dann weißes Trikot leider, weißes T-Shirt leider etwas grau war. Ja, aber so, es hat alles ganz gut geklappt und es hätte schlimmer laufen können.
Solingen ist deine Homebase jetzt aktuell, oder?
Genau, ich wohne am Trainingszentrum in der Nähe.
Okay, also das heißt, kannst du zu Fuß zur Arbeit bzw. zum Trainingszentrum.
Genau.
Das ist praktisch. Torhüter-Frachfrage noch. Was sagst du? Ist die letzten Tage viel über Größe gesprochen worden. Hätte man Neuer den Ball gekriegt?
Ja, ich habe da auch jetzt viel gehört. Auf jeden Fall hat er seine Meinung jetzt auch noch abgegeben. Ja, ich glaube, das ist kein Ball, den Jan Sommer halten muss. Und ich finde auch die Diskussion, ob er jetzt da an dem Ganzen schuld ist, gegen Man City auch ein bisschen übertrieben, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich hätte viel lieber darüber gesprochen, ob das nicht ein bisschen merkwürdig ist, wenn der Trainer nach dem 0-3 sich dahin stellt, ach, ich bin eigentlich zufrieden hier. Eigentlich ein cooles Spiel.
Stimmung in der Mannschaft voll, ist super.
Voll klasse, ich bin so stolz auf meine Mannschaft. Fand ich schon bemerkenswert, das Interview.
Das stimmt. Ja, du hast dich schon offenbart als Fan des FC Bayern. Auch familiär sozusagen veranlagt oder ist das?
Ja, vollkommen. Mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, die sind alle Bayern-Fans. Auch, also mein Bruder und mein Vater spielen auch beide Fußball. Beziehungsweise mein Vater versucht es noch so ein bisschen, aber wir sind alle Bayern-Fans. Und in der Familie haben wir auch ein paar 60-Fans. Ne? Sind nicht so gern gesehen dann bei Fußballspielen, aber wir müssen ja auch irgendwie mit. Ne?
Ja, aber seid ihr denn der Meinung, dass der Brazzo und der Kahn da die Richtigen am richtigen Ort sind? Oder müssen der Kalle Rummenigge und der Uli Hoeneß wieder zurückkommen?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt kein Riesenfan vom Brazzo. Der Trainerwechsel war natürlich auch kam ein bisschen aus dem Nichts für mich. Ich war im Bett gelegen, habe die Nachricht gesehen, dachte mir, das kann nicht sein, die verarschen mich. aber schlussendlich, glaube ich, werden sie es schon machen. Und ich hoffe jetzt, dass die gegen Man City jetzt nochmal wenigstens ein gutes Spiel machen, ob man da wirklich weiterkommt. Und dann wird man sehen, wie es nächstes Jahr weiterläuft.
Ich glaube, im 1. April hätte man das wirklich nicht durchgekriegt, dieses Ding. Das glaube ich wirklich.
Ja.
Jetzt ohne Ironie. Ja. Im 1. April hätte das keiner geglaubt mit Tuchel. Jetzt am 2. April nochmal posten müssen. Das stimmt, ist echt. Stimmt echt.
Wie häufig warst oder bist du in der Arena? Gibt es irgendwie Dauerkarten in der Familie schon? Oder?
Ja, das ist ja doch Freunde der Familie hat Dauerkarten, denn mein Bruder ist da schon tatsächlich öfters. Der war jetzt, glaube ich, auch am Wochenende gegen Hoffenheim drin. War auch nicht so begeistert, muss ich sagen. Ich natürlich dadurch, dass ich, seitdem ich hier bin, nicht mehr im letzten Saison vielleicht durchschnittlich zweimal die Saison vielleicht maximal, aber auch.
Du fährst jetzt ins Westfalenstadion, Signal Iduna Park?
Habe ich tatsächlich, wollte ich mir da mal ein Spiel angucken. Die Stimmung soll ja dort auch ganz in Ordnung sein. Jetzt nicht vergleichbar mit München, aber
ganz in Ordnung.
Aber auch ganz gut. Aber war ich tatsächlich noch gar nicht gewesen. Ich wollte auch nochmal nach Köln. Da soll auch eine sehr gute Stimmung sein.
Und Leverkusen natürlich.
Leverkusen natürlich ist
bekannt.
Bekannt für ihre Stimmung.
Eben, familienfreundlich und so. Nicht so wie in Köln und in Gladbach immer nur Keilerei. So, ne? Da geht es nur um Sport. Aber vor Sport noch eben ganz kurz Rückblick auf Flensburg. Müssen wir doch mal eben ganz kurz drüber sprechen, über das Spiel. Mal einen Spielstand mal weg. Hat sich dann wahrscheinlich aber schon ganz cool angefühlt, dass dann da so viele Bälle an dir kleben blieben.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, auch im Spiel natürlich hatte ich dann, wusste es gar nicht, wie viele Bälle ich dann wirklich so gehalten hatte. Normal kriege ich das in Opladen schon immer hin, wenn ich so im Nachhinein überlege, aber gegen Flensburg musste man mir das erst danach sagen, dass ich eigentlich echt viele Bälle gehalten habe. Und im Nachhinein natürlich mega coole Erfahrung, da auch die Chance so früh auch zu bekommen, das glaube ich auch nicht selbstverständlich. Und dann lief es natürlich auch einfach super für mich. Ne?
Wie macht man das denn jetzt als ambitionierter Keeper, der ja dann auch mal, nochmal in der Bundesliga spielen will? Da gehe ich ja jetzt mal schwer von aus. Auf der anderen Seite will es ja jetzt auch nicht, dass Peter Johannesson oder Christopher Rudek sich irgendwie wehtun und nicht spielen können. Also wie geht man damit um mit der Situation?
Nee, also ich konzentriere mich da eigentlich vom Spiel her voll auf Opladen. Also war nie ein Gedanke daran, dass ich jetzt unbedingt Bundesliga spielen muss oder möchte. Ich glaube, ich kann mich da auch ganz gut einschätzen, dass ich schon noch einen guten Schritt weg bin von den beiden und genau konzentriere mich da auf Opladen. Da ist jetzt nie der Gedanke, dass ich da jetzt unbedingt Bundesliga spielen muss. Natürlich, wenn sich einer verletzt, bin ich da und bin einsatzbereit. Aber solange das nicht passiert, bin ich auch nicht unzufrieden oder sowas.
Tom, hat es denn eigentlich schon Hinweise aus der Mannschaft gegeben, wonach wir Luis mal noch fragen sollten?
Ja, tatsächlich. Allerdings, er ist so lieb, den möchte keiner in die Pfanne hauen, so richtig. Das mal einmal vorweg. Also auch, das ist auch ein Zitat tatsächlich, ne, dass er so lieb ist. Wir könnten über seine Berufsausbildung sprechen, haben wir ja schon. Und wie weit du mit deinem Führerschein bist.
Ah ja.
Da ist also noch was zu holen für uns.
Ja, da ist noch was zu holen. 28. ist Fahrprüfung. Danach könnt ihr mich nochmal fragen.
Erster Anlauf oder?
Erster Anlauf, okay. Ja. Also Theorie habe ich schon fertig. 28. ist tatsächlich dann meine Fahrprüfung.
Technisch seist du ein bemerkenswerter Fußballer, bemerkenswert gut tatsächlich, mit erheblichen Geschwindigkeitsproblemen. Die meisten würden neben dir aussehen wie Usain Bolt.
technisch ja. Vom Tempo, da fehlt natürlich immer ein bisschen was, sieht man mir wahrscheinlich jetzt auch an, dass ich jetzt nicht der Sprinter bin wahrscheinlich. Ja, und im Abschluss ist dieses Jahr auf jeden Fall auch noch deutlich Luft nach oben, muss man sagen. Ich will ins Tor schießen und schieße, weiß ich nicht, nach links vorbei, rechts vorbei, aber irgendwie ins Tor ganz selten.
Wie oft wird denn Fußball jetzt momentan trainiert?
Unterschiedlich, würde ich sagen, so im Durchschnitt, wenn man jetzt die ganze Woche trainiert, 3-mal bis 4-mal maximal.
Ja, okay.
Ist schon
eine Steigerung, ja.
Ja. Gut.
Unter Seppel, das Erfolgsrezept war, glaube ich, 7-mal. Ne?
Aber das habe ich auch schon gehört, da wurde jedes
Mal Fußball gespielt. In 4 Trainingseinheiten.
Ja. Vorher und nachher.
Das war auch
auslaufen, Jungs.
Da wurde auch das ganz lustig, als ich hier am Anfang war, wir haben in Fürstenbruck zum Beispiel auch immer Fußball gespielt, aber als ich hier am Anfang kam und dann da war das Gesprächsthema in der Kabine, war das erste, ja, spielt Schamal eigentlich Fußball, wurde dann Noah gefragt. Dann meinte Noah so, in Essen eher selten. Und dann haben die Ersten schon übers Überlegen angefangen, ob sie denn noch überhaupt trainieren können ohne Fußball. Erstes Bundesliga-Training und dann dachte ich mir, wo bin ich denn?
Ja, es ist auch tatsächlich...
Dann ist das Transferfenster wieder offen.
Es ist ja auch tatsächlich das Dauerbrenner. Thema so ein bisschen im Podcast, Fußball auch schon vorher, auch schon unter Seppel Hinze, was die Ergebnisse betrifft, dann halt Jamal spielt nicht, aber inzwischen scheint er klein beizugeben.
Schon regelmäßig, würde ich sagen, ja.
Dein Bruder hat auch mal bei Bayern München Fußball gespielt, habe ich so in Erinnerung. Ne?
Genau, ich glaube 5 oder 6 Jahre lang, auch glaube ich ziemlich erfolgreich, war noch ziemlich jung, aber dann glaube ich irgendwann wurde er glaube ich dann auch, ist gegangen, ich weiß gar nicht mehr sicher, es gab Probleme mit dem Trainer so ein bisschen. Genau, aber die Zeit war, glaube ich, ganz cool.
Tja, du siehst, da ist nur der Rekordmeister-Thema. Wie viele Titel fehlen eigentlich Dortmund, um das aufzuholen? Rekordmeisterschaft.
Kann man so erzählen?
Dann lass uns doch schon mal einen Blick nach vorne werfen. Nach der Pokalpause geht es für den Bergischen HC am Samstag weiter mit einem Auswärtsspiel beim TBV Lemgo Lippe in der Phoenix Contact Arena.
Lipperlandhalle.
So, in der Lipperlandhalle geht es für den Bergischen HC am Samstag weiter. Mit einem Gegner der Kategorie machbar, aber anstrengend.
Ja, jetzt haben sie ja das Pokalwunder nicht geschafft, nachdem sie es ja schon mal geschafft hatten. Nur in Anführungszeichen Vierter geworden. Also ich sag mal, vielleicht unter diesen 4 Teams das erwartbare Ergebnis. Das wird es jetzt nicht aus der Bahn werfen. Und in der Bundesliga ist es halt so ein Hin und Her bei Lemgo. Spielen jetzt keine besonders überragende Saison, spielen auch keine katastrophal schlechte Saison. Zuletzt haben sie dann gegen Minden mit einem Tor verloren. Das fand ich dann schon auch überraschend. Aber gut, Minden ist halt im Existenzkampf, hat gerade auch so ein bisschen Oberwasser und hat halt die Gunst der Stunde genutzt, gegen den Gegner punkten zu können, der eben nicht ganz so weit weg ist. Vielleicht ja inzwischen sogar auf Augenhöhe ist, weil Minden, wie gesagt, wird ja nun mal besser. Also in grandioser Form sind sie nicht. Für den BRC sind sie zu knacken, hat man auch im Hinspiel gesehen. Da war ja noch ziemlich der Wurm drin, auch beim BRC. Und ich meine, das war das 3. oder 4. Saisonspiel, wo man dann relativ locker in der Klingenhalle auch den Sieg davongetragen hat. Also ist natürlich Ziel sowieso am Samstag da zu gewinnen. Und es ist auch sehr gut möglich, es ist auch sehr machbar. Ja, aber gleichzeitig auswärts immer schwer, Lemgo immer unangenehm. Also hat man auch häufig genug verloren. Also ich denke, man kann einfach nichts erwarten. Offenes Spiel.
Rein von den Zahlen her, der BRC aktuell auf Platz 8 mit 26-26 Punkten. Nach ebenso vielen, nämlich 26 Spielen, Lemgo mit 21-31 Punkten auf Platz 13. Jetzt erinnere ich mich, Tom, nach unserer Stimmenfolge, nach dem Doppelspieltag in Anführungszeichen gegen Düsseldorf, hat der BRC-Geschäftsführer Jörg Förster auf die Frage gesagt, wie es denn jetzt mit den Saisonzielen aussieht. Nach Lemgo reden wir.
Ja, richtig.
Warum? Also was passiert da? Warum ist dieses Spiel für die Prognose so entscheidend?
Ja, das müsstest du Jörg fragen. Das kann ich dir nicht sagen. Also wenn man jetzt einfach auf den Spielplan guckt, BRC exakt ausgeglichenes Punktekonto, dann haben sie noch 4 große Teams, aber etwas höher platzierte Teams und vier Teams, die, ich meine, unter ihnen stehen alle. Von daher, wenn man jetzt in Lemgo gewinnt, dann ist man ja auf einem guten Weg zu einem ausgeglichenen Punktekonto. Aber ob Jörg da so denkt, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich möchte er abwarten, ja, wie präsentiert sich das Team dann auch mit nochmal einer Woche Pause beziehungsweise einer Woche, um auch bestimmte Dinge zu entwickeln. Wie kommt man aus dieser Situation dann wieder heraus? Ist das dann ein überzeugender Auftritt oder nur so ein mäßiger? Vielleicht hängt das auch dann davon ab. Aber was kann Armin dazu
veranlassen? Vielleicht kann Louis uns helfen. Was spricht denn der Mannschaft über aktuelle Saisonziele?
Nee, haben wir, glaube ich, jetzt gar nicht mehr weiter drüber gesprochen. Kann ich auch nicht mehr dazu sagen.
Okay. Man guckt mehr so von einem Spiel zum nächsten.
Genau, man guckt von einem Spiel zum nächsten. Und
gute Taktik auch im Sport. Von Spiel zu Spiel denken.
Denke ich auch, die beste.
Aber wir entlassen dich trotzdem nicht ohne einen Tipp für Samstag. Wir tippen gerne eine Runde. Spiel, dein Ergebnistipp für die Partie.
Wir gewinnen auf jeden Fall und ich glaube, das wird eine 25-28 für den BRC.
Tom, wie ist deine Torprognose diesmal?
Viele Tore wieder. Ja, ich glaube tatsächlich viele Tore wieder. 30-27.
Okay, 30-25.
Oh, das ist sehr deutlich. Jetzt. Ja. Oder für Lemgo sagst du?
Nein, Entschuldigung. 25-30. Louis hat es richtig gesagt. 25-30.
Ich meine aber auch natürlich für den BRC.
Ja. Alles gut. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich habe eigentlich gesagt, hast du noch Fragen an Tom?
Was hast du denn heute?
Hätte man das mir mal früher gesagt, ne?
Warum sollte man denn Fragen an mich haben?
Zum Beispiel, ich kam nur gerade nochmal drauf, weil Louis eben gesagt hat, er hat am 28. seine Fahrprüfung. Louis weiß es vielleicht nicht. Von Tom ist es jetzt in der Stadt kein Geheimnis, dass du neben deiner journalistischen Tätigkeit auch als Fahrlehrer tätig bist. Also, wenn du noch fachliche, fahrtechnische Fragen an Tom hast, hast du noch einen Tipp für ihn? Worauf kommt?
Tipp für die Prüfung?
Ja.
Ja, zunächst mal,
ich hätte nicht gedacht, im Prinzip kannst du sagen, leicht ist, dich aus dem Konzept zu
tätig,
bringen.
Dabei bringst du mich echt völlig aus dem Konzept. Also tätig war. Ne?
Okay.
Aber okay, ich lasse mich manchmal noch breitschlagen, nochmal 2 Stunden die Woche zu machen. Okay, aber also Tipp für die Prüfung. Lass mich kurz nachdenken. Die üblichen Tipps, die Eltern immer so geben, ich nehme an, deine Mutter dann auch, die wird sagen, hey, bleib aber bitte am Stoppschild, immer stehen bleiben und so weiter. Ja? Solche Sachen werden dir in den Kopf gesetzt und dann fährst du nämlich die Prüfung und bleibst plötzlich bei einer grünen Ampel an dem Stoppschild stehen. Das ist das Problem. Man darf nicht erst nachdenken, wenn die Prüfung da ist, sondern muss vorher.
Über diese geniale Weisheit, dankeschön.
Ja. Wirklich ernst gemeinter Tipp ist, wenn du einen Fehler machst, denk nicht über den Fehler nach, sondern geh davon aus, du bist noch im Spiel.
Dann, könnt ihr gleich mal einen Termin ausmachen. Was ihr gehört, Tom lässt sich gerne mal noch so für 1-2 Stündchen breitschlagen. Das klang fast wie ein Angebot. Komm, wir machen Deal, Tom. Wenn dein Tipp richtig ist, gibst du Luis nochmal eine extra Fahrstunde.
Weißt du, das Problem ist, Fahrlehrer sind ja immer so eitel. Ich weiß jetzt nicht, wo er fährt, kannst du mir gleich mal erzählen. Aber dann fährt er eine Stunde mit mir. Ich sage ihm dann, nee, pass mal auf, so und so und so. Dann kommt der Kollege an, ruft mich dann an und schreit mich dann am Telefon an und so, was ich denn da erzählen würde.
Wir wünschen dir toi, toi, toi dafür. Aber erstmal noch weiter eine spannende Zeit. Viel Erfolg in Opladen, aber auch wir hätten nichts dagegen, auch wenn wir den Kollegen Rudek und Johannesen das Beste wünschen, dich vielleicht bald auch nochmal, wenn auch unverhofft, auf dem Feld zu sehen.
Dankeschön.
Luis Oberosler, vielen Dank für den Besuch. Tom.
Ja, ich muss jetzt mal ins Auto, ne? Dann macht's gut.
Gute Fahrt, gute Woche.
Danke.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.